Jetzt reden wir ja hier über Gesundheit. Ist denn die Generation Z häufiger krank?
Sie sind nicht insgesamt mehr krank als die anderen Generationen, aber sie sind häufiger kürzer krank. Das sind eher Erkältungskrankheiten und psychische Erkrankungen, spannenderweise.
Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und heute habe ich mir wieder eine Expertin eingeladen, eine Rechtsanwältin und Wirtschaftsmediatorin. Und es geht um Gesundheit. Doch, hi Susanne, herzlich willkommen.
Hi, grüß dich, ich freue mich.
Ich freue mich auch riesig, dass du bei mir bist. Und Susanne ist nicht irgendjemand. Susanne ist Expertin für Arbeit und Wandel. Sie hat es in kürzester Zeit nicht nur zu den Top-Speakern geschafft in Deutschland. Warum? Weil sie leidenschaftlich brennt für ihre Themen und sie hat sagenhafte 8 Bücher geschrieben, Spiegel-Bestseller geschrieben. Eins habe ich hier vorliegen. Super Buch übrigens. Es heißt Verzogen, verweichlicht, verletzt. Ja, es geht um die Generation Z. Ihr dürft trotzdem weiter zuhören, liebe Generation Z. Also ich würde euch raten zuzuhören, weil das, was wir heute hier besprechen, ist tatsächlich rund um die Generation Z. Und nicht nur für diese Generation wichtig, sondern auch für alle anderen. Aber zurück zu Susanne. Sie schreibt nicht nur wahnsinnig spannende Bücher, sie schreibt auch Gastbeiträge für den Fokus, das Handelsblatt, immer rund um das Thema New Work und ist häufig als Arbeitsexpertin auch im Fernsehen zu sehen. Susanne, du warst Managerin und Beraterin, zuletzt bei der Haufe-Gruppe, richtig?
Ja.
Und bei Kienbaum und du bist in fast allen DAX 40 Unternehmen so viele Jahre ein- und ausgegangen. Und vom Change im Mindset bis zur erfolgreichen Implementierung weißt du eigentlich alles rund um die Veränderungen in der Arbeitswelt, aber vor allem, wie sie gelingen. Und bevor du Rednerin wurdest, warst du jahrelang Pressesprecherin und Rechtsexpertin im Fernsehen. Und bist studierte Rechtsanwältin und Wirtschaftsmediatorin. Also da fragt man sich ja, ob dein Tag mehr als 24 Stunden hat. Das erklärst du uns bitte gleich. Aber vor allem erklärst du uns alles rund um die Generation Z, weil das ist dein USP. Das kannst du ganz besonders gut komplexe Sachverhalte einfach erklären und es dabei auch noch spannend machen und auch noch mit einem guten Schuss Humor. Und heute geht's genau darum, wie Generation Z tickt. Ich habe da auch meine Probleme mit an der einen oder anderen Stelle, aber ich wette, die Generation auch mit uns. Also Susanne, wenn du uns heute erklären könntest, was will die Generation und wie habe ich daraus einen Wettbewerbsvorteil, wenn ich die besser verstehe, dann wäre ich dir wahnsinnig dankbar, weil ich glaube, niemand kennt sich so gut aus mit der Generation Z wie du. Susanne, nochmal ganz herzlich willkommen bei Gesundheit kannst du lernen.
Ja, wunderbar. Ich freue mich wirklich sehr darauf und hoffe, dass ich mehr Klarheit ins Dunkel bringe.
Das wär fantastisch. Und wir reden ja immer von New Work, finde ich übrigens super den Begriff. Mir ist aufgefallen, dass es, wenn ich ältere Mitarbeiter habe, und mit älter meine ich jetzt so wie mich, ja, 50 plus, da sind Krankenscheine extrem selten und wirklich eine Ausnahme. Das ist aber ganz anders bei der Generation Z. Und das ist kein Vorurteil von mir, das ist ein Urteil. Ich habe jetzt fast 18 Jahre Mitarbeiter. Wie kommt das? Warum haben wir so ein wahnsinnig unterschiedliches Verständnis von Krankenscheinen, von guter Arbeit? Und warum haben wir überhaupt so wahnsinnig unterschiedliche Auffassungen? Weil ich will gar nicht sagen, einer hat Recht und einer Unrecht, das glaube ich gar nicht, sondern wir haben nur ganz verschiedene Ansichten. Kannst du uns das ein bisschen näher bringen und wieso kannst du das überhaupt?
Genau. Also zum einen ganz, ganz lieben Dank für die vielen Fragen. Ich brenne schon total darauf, die zu beantworten. Warum kann ich das überhaupt? Wie kam es denn dazu, dass ich dazu ein Buch geschrieben habe? Ich bin ja nicht per se Generationsexpertin, sondern ich begleite viele Unternehmen bei Veränderungsprozessen auf dem Weg nach New Work, sage ich immer ganz gern, also nach in eine Arbeit, die gelingt, die gut organisiert ist, die Freude bereitet, die gute Führung hat. Und dann habe ich viele Jahre Unternehmen beraten, die erzählt haben, ja, mit jungen Menschen ist es irgendwie schwer. Also die sind nicht so diszipliniert, die sind anders, die ghosten uns, ja, also die kommen nicht zum Bewerbungsgespräch oder die kommen nicht am ersten Arbeitstag. Ja, da habe ich zuerst
gedacht. Ja, das stimmt, das habe ich auch erlebt. Die sagen auch nicht mal ab. Die kommen nicht und sagen nicht ab. Und ich bin dann ganz fassungslos.
Ja, so. Und das Ghosten. Und dann habe ich mir gedacht, naja, am ersten Arbeitstag nicht kommen, ist ja voll die Ausnahme. Bin dem Ganzen auf den Grund gegangen, habe eben viele Interviews geführt, auch einen Soziologen im Team gehabt, der ausgewertet hat. Und wir haben festgestellt, das passiert häufig. Und da war ich dann so, dass ich dachte, okay, da muss ich doch mal im Handelsblatt einen Gastbeitrag dazu schreiben. So. Und dieser Gastbeitrag im Handelsblatt, der ging viral.
Aha.
Sodass ich quasi, ganz hundert, also ich bin jetzt ja nicht so in den Medien, in der Öffentlichkeit wie ein Politiker oder so, ja, aber ich habe wirklich hunderte von E-Mails bekommen, von Schulklassen, von Führungskräften, von jungen Menschen, also es war wirklich völlig krass und es war eine Morddrohung dabei, stell dir das vor, ja.
Was?
Ja.
Dir wurde gedroht?
Mir wurde gedroht, ich soll letztendlich meine Klappe halten und das andere war ein Heiratsantrag, der war auch dabei.
Aber nicht vom Gleichen.
Nicht vom Gleichen, naja, das wäre ein Psychopath dann wahrscheinlich eher gewesen, aber ich bin glücklich verheiratet mit einem Psychiater, um ehrlich zu sein, ja. Und naja, also das war so der Einstieg. Und da habe ich gemerkt, wenn was so abgeht,
ja,
weißt du,
ja,
dann muss da irgendwas dahinter sein. Dann ist es wert, darüber ein Buch zu schreiben und darüber zu sprechen. Und weil du am Anfang auch in deiner Anmoderation so schön gesagt hast, hey, junge Leute, hört bitte auch zu. Weil mein Anliegen ist es ja am Ende auch, dass die Generationen am Tisch sitzen und sich gegenseitig versuchen, besser zu verstehen.
Super.
Ja, das ist schon mal der allererste wichtige Schritt. Und ich habe auch Leserzuschriften bekommen von von älteren Menschen, die mit ihren Kindern das Buch diskutiert haben. Das fand ich großartig. Ja, also insofern habe ich da so eine Welle in Gang gesetzt, sodass sogar Markus Lanz aufgesprungen ist in die ganze Session. Und der Punkt ist ja, was ist denn anders? Also um jetzt mal so einen ersten Schuss zu wagen letztendlich. Naja, es gibt ja die Babyboomer, die in Rente gehen. Völlig plötzlich, hat keiner mit gerechnet, aber die Sinne ist irgendwann weg, ja. So, verdienterweise so. Und jetzt gibt's aber eine große Lücke, weil es natürlich mehr Ältere gibt, das wissen wir alle als Jüngere. Und jetzt haben die Jüngeren erlebt, also die Zettler, das sind ja oftmals die Generation X, die Eltern, also um jetzt nochmal Klarheit für die Zuhörer zu schaffen, also die Babyboomer, das sind quasi die um die 60 aufwärts, 60-Jährigen sozusagen, dann die Generation X, das ist auch meine Generation, das
meine sind auch.
Mitte 40 bis Mitte, Ende 50 sozusagen, genau. Mhm. Darunter kommen dann die Y und die Z, die gehen so bis 30, die Jüngeren, ja. So.
Mhm. Dann kommt wieder Alpha, ne?
Danach kommt Alpha und die Betas sind ja auch schon geboren, 2025, genau. Also das okay. Jetzt mal so zu den Generationen. Und die jungen Menschen haben natürlich erlebt, wie die Älteren gebuckelt haben, ja, teilweise ins Burnout gegangen sind, vielleicht nicht die Wertschätzung für ihre Leistung bekommen haben, die sie sich gewünscht hätten. Und die sagen, so wie Mama und Papa will ich das nicht. Die Haltung zur Arbeit hat sich in gewisser Hinsicht verändert. Und dazu kommt natürlich, dass wir einen anderen Kontext haben. Ne? Also wenn ich jetzt mal sage, meine Eltern, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, die haben sich ein Haus leisten können, die haben ein Haus gebaut, ja, in Ludwigshafen, nicht in München. Aber heutzutage ist es für junge Menschen total schwer, außer sie kommen aus einer wohlhabenden Familie vielleicht, ne, sich irgendwas zu leisten, die Rente ist unsicher. Und diese ganzen Kontextfaktoren, ja, und die Entwicklung bringen junge Menschen dazu, dass sie sagen, für was denn alles? Ich renne nicht der goldenen Karotte weiter hinterher, Eigentum belastet eigentlich auch nur, ich brauche auch kein Auto mehr, ich habe da eine ganz andere Sichtweise, die Umwelt ist wichtig und so weiter. Und Arbeit ist nicht das Wichtigste sozusagen. Und diese Haltung haben natürlich nicht alle junge Menschen. Also da muss man auch jetzt wieder dazu sagen, das habe ich in meinem Buch auch erklärt, weil mir dann auch vorgeworfen wurde, ich tue alle über einen Kamm scheren. Mache ich natürlich nicht. Es gibt ja auch junge Leute, die sind total ehrgeizig und die haben Lust, was zu erreichen. Ne? Aber es gibt eben diese Tendenzen, von die du ja auch gespürt hast in deiner langjährigen beruflichen Tätigkeit und die sind einfach merkwürdig und die sind diskussionswürdig. Ja.
Also das kann ich ja sogar verstehen. Wenn du das so erklärst, ne? Da kann ich ja sogar die Generation verstehen, wenn die sagt, nee, also so wie jetzt wie meine Eltern das gemacht haben, brauche ich das nicht, will ich das nicht, habe ich ja vielleicht auch gar nicht nötig. Das kann ich ja sogar verstehen.
Mhm.
Aber dass man nicht absagt, wenn man zum Beispiel zu einem Bewerbungsgespräch fest verabredet ist, das verstehe ich nicht. Kannst du mir das erklären?
Ja, also Jobghosting ist ein weit verbreitetes Phänomen.
Jobghosting.
das heißt Ghost, ja? Das
ja,
liegt, das kommt aus dem Dating. Du kennst es aus der Dating-Szene.
Ja.
Dein Liebster, der macht sich aus dem Staub und du weißt nicht warum, der ghostet dich, ne? Sowas. Das kennen wir alle irgendwie, haben wir das schon mal erlebt, ja? So. Und das heißt halt im Beruf Job-Ghosting. Naja, zum einen muss man eins sagen, jetzt bin ich wieder ein bisschen ketzerisch. Viele HR-Abteilungen ghosten auch die Kandidaten, weil die kriegen wochenlang, monatelang keine Rückmeldung. Das ist schon mal das Erste. Auch nicht gut. Also man muss sich auch bei der eigenen Nase packen. Dann zum Zweiten.
Stimmt.
Ist es natürlich die Frage, also das habe ich kürzlich von einer Zettlerin gehört, welches Sahnestückchen nehme ich mir? Also wenn du jung bist, auch relativ gut ausgebildet bist, kannst du es dir noch raussuchen. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Du kannst es dir einfach raussuchen. Ja? Und dann ist es so, dieses Übermaß an Angebot, die haben es gar nicht nötig, letztendlich abzusagen. Ja, dann kannst du natürlich auch sagen, okay, wie sind da die Erziehungen letztendlich? Ne? Was ist denn da dahinter? Wieso kann man nicht diese Umgangsformen nutzen. Und ich habe das in meinem Buch ein Erklärmodell genutzt. Das kommt aus dem Schema-Coaching, deswegen auch verletzt. Also das dritte V ist ja verletzt. Wieso sind die denn verletzt? Ja. Und da ziele ich ab auf verletzte innere Kinder. Das bedeutet, die Zettler werden groß beispielsweise mit Müttern, die alles organisieren, die alles übernehmen, die quasi Taxi in die Schule bringen. Die Kinder dürfen oftmals wenig eigene Entscheidungen treffen. Sie werden quasi von so einer Art Tiger-Moms großgezogen, die quasi alles organisieren. Da ist der Wochenplan des Kindes mehr gefüllt als der eines Top-Managers sozusagen. So. Und man nennt es ja auch zum einen eben die Helikoptereltern, die halt um ihre Kinder kreisen, dass die quasi bloß nicht in eine problematische Situation kommen. Die etwas krassere Ausprägung nennt sich Rasenmähereltern, ja, die graben dann schon ein bisschen tiefer. Es gibt auch noch die Curling-Eltern, die wischen die Bahn so frei, dass es ja überhaupt keine problematische Situation gibt. Naja, und der Hintergrund ist, Kinder können ja oder junge Menschen sind ja noch nicht so erwachsen und kommunikativ stark, dass sie sich wehren können in dieser Erziehung, sondern sie werden eben so erzogen. Und was machen sie? Sie fliehen beispielsweise, ja? Also wenn ich eine Mutter habe, die alles für mich organisiert, dann mache ich vielleicht Tennis blau, dann mache ich das blau, ja? Und das ist so eine Art Bewältigungsstrategie, die lerne ich. Also das heißt, ich fliehe oder ich kämpfe. Ich sage, mit mir nicht, da habe ich keine Lust drauf. Und genau so verhalten sie sich dann im Berufsleben. Also sie fliehen. Job-Ghosting ist ja eine Art Flucht, ne? Und da hat man auch mal gefragt, da gibt's eine Umfrage spannenderweise, warum die nicht wenigstens absagen. Sie könnten ja eine Mail oder sie könnten ja kurz anrufen und sagen, naja, ich habe doch ein besseres Angebot. Das wäre ja fair, ja. Und da sagen junge Menschen, es ist ihnen unangenehm abzusagen. Also sie können nicht in die Kommunikation gut gehen und deswegen ghosten sie. Also das sind jetzt so diese verschiedenen Aspekte, die zu Ghosting führen.
Okay, das kann ich sogar verstehen wieder. Also ich bin dann sozusagen nur der Dumme, den es trifft. Ich habe damit gar nichts zu tun.
Naja, du hast nichts damit zu tun, vielleicht in gewisser Hinsicht schon. Der Punkt ist, was empfehle ich den Unternehmen? Wie kriegen sie die Gen Z oder wie können sie die, bevor sie quasi am ersten Arbeitsalltag nicht erscheinen, eine Beziehungsebene aufbauen? Also man muss quasi mit den jungen Menschen so schnell wie möglich in die Beziehungsebene gehen. Und ich nenne das in meinem Buch, das ist jetzt auch ein wieder etwas ketzerisches Wort, meine ich aber gar nicht so, es klingt vielleicht so, das nenne ich Nachbeälterung, ja? Das kommt aus dem Schema-Coaching. Es gibt's wirklich. Und es bedeutet, dass wir als Unternehmen, also als Führungskraft, als Chef, als Chefin, als Unternehmer, wie auch immer, dass wir so ein Ticken in eine Nachbeälterungssituation kommen. Da kannst du natürlich fragen, sind jetzt Unternehmen Reparaturbetriebe für Eltern? Bis zum gewissen Grad schon. Und der Punkt ist, wenn ich in die Beziehungsebene gehe, wenn ich versuche, also Nachbeeltern, was bedeutet das? Muss ich vielleicht kurz erklären. Es bedeutet, dass du quasi als Chef eine coachende Haltung auch annimmst, dass du als Chef versuchst, die Bedürfnisse der jungen Menschen zu verstehen, dass du denen nichts überstülpst, die wollen nichts überstülpt kriegen, die wollen mitreden. Natürlich können sie nicht überall mitreden, aber man kann sie zumindest mit einbeziehen. Und dieses Nachbeeltern bedeutet auch, ich mache immer gerne das Beispiel, jeder hat bestimmt auch von den Zuhörern irgendeinen Lieblingslehrer gehabt, ne? Der Lieblingslehrer ist aber meistens nicht der alles durchgehen lässt, ne? Sondern meine Lieblingslehrerin, die mochte ich total, die war sehr wertschätzend, aber die hat mich auch konsequent auf Sachen hingewiesen, die nicht gut liefen, und die hat mich damit total motiviert. Und das meine ich mit Nachbeälterung, dass man ganz klar Grenzen setzt, dass es wirklich junge Menschen wissen, da ist eine Grenze, aber dass es trotzdem auch das Coaching als Führungsinstrument gibt. Und Ghosting kann ich vermeiden, da habe ich natürlich noch nicht so viel Kontakt zu dem Menschen, indem ich versuche, relativ früh diesen jungen Menschen ins Team zu integrieren, Mittagessen zu gehen, schon davor quasi, dass es schon vielleicht ein kleines Mini-Projekt gibt, dass es einen Plan gibt, also dass der junge Mensch so eingebunden ist, dass er sich emotional schon ein bisschen mehr gebunden fühlt, als wenn er nur Bewerbungsgespräch, danach Zusage, danach erster Arbeitstag, weißt du, so, ja.
Also, dass ich praktisch, habe ich noch nie drüber nachgedacht, erst das Bewerbungsgespräch, aber die sagen ja, was ich jetzt meinte, die ghosten ja schon auch das Bewerbungsgespräch. Gut, klar, ganz häufig. Dass nach dem Bewerbungsgespräch jemand nicht erschienen ist, habe ich tatsächlich nur ein einziges Mal erlebt. Mhm. Ist auch sehr lange her. Aber das stimmt, man kann natürlich nach dem Bewerbungsgespräch schon einbinden, bevor dann der erste Arbeitstag losgeht. Ehrlicherweise mache ich das auch. Das habe ich ja gar nicht bewusst gemacht, jetzt wo ich es reflektiere in den letzten Jahren.
Ja, und das, wenn jemand natürlich beim Bewerbungsgespräch ghostet, würde ich mal sagen, lasse die ziehen wollen, weil wenn der schon da ghostet, ganz ehrlich, dann denke ich mir, willst du, dass der anfängt, dann kannst du sagen, ist eine Selektion, ist gut. Ne? Aber dass man zum Beispiel wirklich versucht, die jungen Leute relativ früh einzubinden in das Unternehmen. Ich meine, du hast ja eine Praxis, dass man einfach zeigt, das ist dein Arbeitsplatz, das sind die Kollegen, wir gehen beim Mittagessen, du kriegst einen Buddy zur Seite gestellt, das macht man ja auch immer gerne, oder halt so ein jemand Älteres mit jemand Jüngeren, wie auch immer, was man alles machen kann. Ne? Und dass die sich so einen Ticken schon, also nach Beälterung, das klingt ja nach Elternfamilie, dass das Unternehmen quasi so ein bisschen auch eine Heimat bietet, sozusagen, weißt du?
Das verstehe ich gut. Also so ein bisschen familiär, ne? Also Arbeitsfamilie nenne ich das. Das habe ich auch tatsächlich gerne bei mir in der Praxis. Mhm. Also so, dass die brauchen das eben viel mehr, willst du sagen, als unsere Generation beispielsweise. Ne? Für uns ist Arbeit Arbeit und Freizeit Freizeit. Also die meisten kenne ich auf jeden Fall so, dass die das so trennen. Und die junge Generation, wenn ich das richtig verstanden habe, will das vielleicht gar nicht so trennen, tut es auf jeden Fall auch nicht.
Doch, nee, das ist wichtig. Die will das Ganze, es gibt Work-Life-Separation, so nennt sich das. Also die wollen das ganz klar trennen, sogar stärker noch als Work-Life-Balance sozusagen, also Arbeit und Freizeit trennen, ist ganz wichtig, aber sie wollen die emotionale Bindung. Darum geht's, weißt du? Dass man versucht, eine Art familiäre, emotionale Bindung herzustellen im Job.
Mhm. Finde ich sowieso gut, wenn man, also wir sind ein relativ kleines Team, das herzustellen, dass man, ist wahrscheinlich was anderes, wenn man 100 Mitarbeiter hat. Ich habe ja jetzt unter 10.
Ja.
Da mag ich das sowieso gerne, wenn wir da ein bisschen familiärer sind. Also das wäre dann eher vermutlich positiv, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das ist definitiv richtig. Und wenn du ein Unternehmen hast mit 1000, 100 oder wie auch immer, gibt's ja immer Teams. Ja. Es ist ja immer runtergebrochen. Du bist ja immer in einem Team. Und da sind vielleicht 10 Leute, 20 maximal. Und da, auch da kann man dafür Sorge tragen, dass die jungen Leute, weißt, ich habe Situationen erlebt, Menschen kommen am ersten Arbeitstag in den Job, da ist kein Ansprechpartner da, die sitzen dann irgendwo. Also das gibt's auch alles, weißt du. Und das ist natürlich total kontraproduktiv, ne? Und deswegen ist es eben wichtig, sich, also wir machen zum Beispiel so kleine Starter-Kits, ja, dass wir überlegen, was kriegt derjenige sozusagen am ersten Arbeitstag mit, damit er irgendwie sich noch besser in die Philosophie und in die Werte des Unternehmens einordnen kann sozusagen. Also man kann da sich ja auch ein bisschen kreativ was einfallen lassen. Und das Schöne ist, man kann ja auch sein Team fragen, was hätten euch gefallen, als ihr am ersten Arbeitstag da wart? Mit was hätten wir denn euch überrascht positiv, wenn ihr das bekommen hättet, wo ihr jetzt den Laden ganz gut kennt sozusagen? Also man kann da ja die Leute total gut mit einbeziehen, gell?
Gute Idee.
Mhm. Genau, also das ist das Thema Jobghosting und da gibt's natürlich noch andere Dinge, also horrende Gehaltforderungen, die sagen halt, wir sind gut ausgebildet, die verwechseln Brutto mit Netto, also habe ich auch schon erlebt. Ja,
gut,
ja,
das
und
machen auch Ältere, also das ältere, jetzt gar nicht auf die Generation. Aber ja, genau, also du zählst gerade auf, bitte mach, ich habe nämlich da auch noch ein, zwei Fragen, genau, also was ist so typischer Unterschied oder typisches?
Genau, und dann ist eben das Thema keine Überstunden, also das ist auch ein ganz krasses Thema, dass man wirklich das Work-Life-Separation, also dass man das trennt, dass oftmals auch schon junge Menschen in Teilzeit starten wollen, dass man sagt, 4-Tage-Woche, da habe ich auch ein bisschen, muss ich sagen, habe ich auch eine kritische Meinung dazu, weil ich mich natürlich schon frage, ich bin jetzt auch über 50, ja, wenn ich jetzt mit 20, Mitte, Ende 20 arbeiten anfange oder vielleicht sogar noch jünger als Azubi, wieso soll ich da jetzt Teilzeit anfangen? Wieso soll ich nicht erstmal wirklich auch motiviert und voller Lust und voller Bock irgendwie meinen Job machen und dann einfach mal so eine Art lebensphasenorientierte Arbeitszeitphilosophie zu schaffen, ne? Dass man sagt, wenn jemand Kinder bekommt, wenn jemand Eltern pflegen muss, wenn es irgendwelche besonderen Dinge gibt, aber jetzt so dieser große Wunsch nach Teilzeit, nach weniger Arbeiten, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, habe ich auch schon einiges dazu geschrieben, dass Arbeit zu irgendwas Schlechtem verkommen ist in Deutschland. Ja, also man muss irgendwie weg davon, weg von der Arbeit, rette sich, ja, wer kann, genau. Nach dem Motto, ja. Und ich glaube, das ist eine falsche Haltung, die wir jungen Menschen beibringen. Aber das hat auch wiederum erziehungstechnisch Gründe, weil natürlich die jungen Menschen, heutzutage gibt es da den Familienurlaub, der wird am Tisch besprochen, jeder darf mitreden, ne? Und die wollen natürlich mit allem irgendwie dann auch mitreden danach, ist klar. Also wir müssen uns schon von der Generation Z in gewisser Hinsicht auch den Spiegel vorhalten lassen, ja, weil wir sie natürlich auch zu dem gemacht haben, was sie letztendlich sind, als Eltern, als Erziehungsberechtigte, als jemand, der junge Menschen begleitet, ja.
Mhm. Das ist natürlich schmerzhaft, aber finde ich genau richtig und sollten wir unbedingt machen in dieser Podcast-Folge, weil ich will am Ende des Tages Verständnis füreinander gerne haben. Also ich habe tatsächlich hervorragende Mitarbeiterinnen, die Generation Z sind. Und ich hatte auch schon welche aus anderen Generationen, wo ich glücklich war und aus anderen Generationen, wo ich unglücklich war oder die mit mir. Aber tatsächlich habe ich so den Eindruck, bei Generation Z, da wird am häufigsten missverstanden. Oder ist das Unsinn?
Ja, ich glaube, weißt du, dieser Generationskonflikt, das muss man jetzt auch fairerweise sagen, den gibt es ja schon so alt, wie die Menschheit ist. Ne? Das kennen wir ja auch. Wir wurden ja auch von unseren Eltern als merkwürdig bezeichnet mit komischen Forderungen.
In der Pubertät
und dann null Bock. Ja, oder was auch immer, was es alles so gab. Gell? Und insofern denke ich, was schon wichtig ist, ist, dass eine junge Generation, eine neue Generation auch neue Dinge mit sich bringt. Und das, na, weil sonst gibt es ja kein Change, wenn alles immer gleich bleibt. Das ist gut. Und ich glaube, einfach zu schauen, dass es nicht mehr, dass quasi so das Hamsterrad, was ja innen wie eine Karriereleiter aussieht, man dreht sich und guckt überhaupt nicht. Und die jungen Menschen sind da einfach viel sorgsamer und umsichtiger und schauen. Und das geht natürlich, wie viele Entwicklungen, dann in eine extreme andere Richtung, dass die halt, apropos Krankmeldungen, ja, dass die halt einfach relativ schnell kurzfristig sich krank melden, weil sie Sorge haben, dass sie vielleicht wirklich krank werden, weil sie Sorge haben, dass sie, ja, dass der Schnupfen schlimmer wird. Und da gibt's halt eben mehr Kurzzeitkrankmeldungen bei jüngeren Menschen. Und die sind da, das ist vielleicht die Gegenentwicklung, ne? Dass man sagt, es ist ja gut, wenn eine Generation aufwächst, die eine gute Arbeitskultur fordert, ja, die gute Führung fordert. Und da kann ich sehr viel aus DAX-Konzernen erzählen. Da wird nach außen ganz oft so getan, wir haben eine sehr wertschätzende Kultur, Respekt. Also die ganzen Werte, die da auf Hochglanzpapier in den Eingangshallen hängen, die sind ihr Papier nicht wert oftmals, ja, weil es dann doch noch ganz viel in der alten Welt behaftet ist, wo Weisung und Kontrolle, Hierarchie und wo es eben nicht darum geht, auf Augenhöhe und respektvoll miteinander umzugehen. Und wenn die Generation Z das als Booster in die Arbeitswelt bringt, finde ich das gut, aber eben nicht gut, wenn sie dann sagen, 17 Uhr, ich gehe jetzt zum Yoga oder muss jetzt irgendwas anderes machen und dann ohne Rücksicht auf Verluste die anderen weiterarbeiten lässt und halt diesen Ego-Trip, ne, der ist natürlich nicht wünschenswert. Ja.
Nee, überhaupt nicht. Also der macht ja auch dann im Team gerne mal was kaputt. Ist denn an diesem Klischee was dran, dass die Generation Z als verzogen, verweichlicht, zu weich klischeehaft besprochen wird? Stimmt das oder wie siehst du das?
Also ich denke, auch da muss man natürlich differenzieren. Ne? Es gibt ganz viele junge Menschen, die anpacken und die wirklich was leisten wollen, die diszipliniert sind. Die gibt's definitiv. Aber es gibt auch eine Tendenz von Menschen, die halt, weil eben Mama und Papa Prinzen und Prinzessinnen großgezogen haben, alles abgenommen haben. Also dieses immer Loben. Ne? Ich lobe, obwohl es eigentlich gar nicht so gut war. Ja, also ich habe da ein paar Beispiele auch in meinem Buch. Da spielt ein Mädchen Hockey und das muss immer gelobt werden. Und wenn es vom Trainer nicht gelobt wird, dann steht der Vater oder die Mutter parat und sagt, Moment, die Kleine ist doch talentiert und das Mädchen merkt überhaupt nicht, weil da verliert man dann ja das Selbst- und Fremdbild letztendlich, weil ich denke, wenn ich immer gelobt werde, bin ich gut. Ist doch klar, ja. So, und wenn ich dann in den Job komme und meine, ich bin ja der Tollste, die rumrennt und jetzt werde ich plötzlich kritisiert, ja, wie soll ich denn damit umgehen? Ist doch klar, dass ich da verweichlicht werde, weil ich überhaupt nicht verstehe, was jetzt da in der Welt passiert. Früher war alles toll, ich war die Beste, die Tollste, Mama und Papa haben mich unterstützt, ne, und jetzt stehe ich da plötzlich alleine da. Und das ist dann schon so ein gewisser Schockmoment bei einigen Menschen, ja, ne.
Verstehe ich. Ja, weil dann auf einmal der Chef, die Chefin derjenige ist, der so blinde Flecken spiegelt.
Richtig. Und deswegen die Nachbeälterung, weißt du? Weil da kann man eben nicht so krass vorgehen, sondern da muss man halt versuchen, mit Coaching-Instrumenten die jungen Menschen abzuholen. Wobei ich auch sage, wenn es nicht funktioniert, muss man sich auch gegebenenfalls von jemandem trennen. Also ich bin kein Freund und keine Freundin davon, jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag Dinge zu probieren, die keine Aussicht auf Erfolg haben. Aber ich glaube, wenn man eine bestimmte Haltung hat und klare Grenzen setzt und trotzdem sehr wertschätzend und eine emotionale Bindung aufbaut zum jungen Menschen, dass man sehr viel erreichen kann. Ja,
auf jeden Fall. Also kann ich aus Erfahrung sagen. Jetzt reden wir ja hier über Gesundheit. Ist denn die Generation Z häufiger krank?
Ja.
Oder fühlt sich häufiger krank?
Ja, also,
oder beides?
Das ist eine ganz spannende Frage. Also die jüngsten Untersuchungen haben herausgefunden, dass die unter 30-Jährigen sich häufiger kürzer krank melden. Also sind nicht insgesamt mehr krank als die anderen Generationen, aber sie sind häufiger kürzer krank. Und der Punkt ist, dass die Krankheiten, was sind es für Krankheiten? Das sind eher Erkältungskrankheiten und psychische Erkrankungen, spannenderweise. Ja, also dass sich die jungen Menschen psychisch überfordert fühlen. Also ich habe auch Situationen in den Interviews mit den Führungskräften, da haben junge Menschen Angst, ans Telefon zu gehen und kommen nicht mehr in den Job, weil sie Angst haben, mit dem Kunden zu telefonieren, beispielsweise. Ja, ist natürlich, wenn du sowas als Aufgabe hast, schwierig. Also diese psychischen Belastungen, und was ist da der Hintergrund? Naja, die werden ja mit den sozialen Medien groß und die identifizieren sich ja sehr stark mit sozialen Medien, junge Menschen. Das sind Social Media Natives und die sind quasi, ein Like hast du ganz schnell, aber du bist ja dann nicht wirklich ein Austausch. Und die verlernen natürlich bis zum gewissen Grad, und dann war Corona auch nicht gerade förderlich, verständlicherweise, weil es da Homeschooling und so weiter gab, diese ganze Interaktion, ne, diese Soft Skills, ja, die natürlich Ältere schon entwickeln konnten, die auch krisenerprobter sind, das haben Junge nicht. Und seit Corona gibt es eine Auffälligkeit, dass jüngere Menschen eben einfach noch mehr auf sich achten bei einer Erkältungskrankheit und sich deswegen lieber schneller krank melden als nicht krank melden. Ja.
Hat Corona sicherlich einiges auch noch dazu getan, ne? Ja, mal alle im Schock.
Klar.
Also habe ich das richtig verstanden? Sie sind vielleicht nicht unbedingt mehr krank, aber auf jeden Fall haben Sie häufigere Krankheitszeiten in der Arbeit, also mehr
richtig.
Krankenscheine, kürzere Krankenscheine, vielleicht sogar auch mehr Sorge um Krankheit, also dass sie krank werden könnten und
richtig.
Wollen dann schneller was dagegen tun als der, was ich auch übrigens völlig falsch finde, so der typische unsere Generation, der am Kopf unterm Arm arbeiten geht, um die Kollegen nicht im Stich zu lassen.
Richtig.
Das finde ich auch nicht richtig. Wenn du mit Fieber zur Arbeit gehst zum Beispiel, finde ich das überhaupt nicht lustig, weil es erstens furchtbar ungesund für dich selber ist und im Zweifel verteilst du deine Bakterien, Keime, Viren auch noch unter dem Kollegium, das ist dann gar nicht mehr witzig.
Absolut. Und das ist eben genau das, was sie vielleicht auch von Mama und Papa erlebt haben, dass man halt trotzdem diesen Präsentismus hat, ne, dass man krank in die Arbeit geht und dann auch sagt, nö, ich guck auf mich. Und gerade durch Corona hat sich das eben auch nochmal verändert. Also es gibt schon ein viel stärkeres Bewusstsein. Und was auch spannend ist, was jetzt psychische Erkrankungen betrifft, war es ja zum Beispiel so, also in meiner Generation oder bei den Boomern vielleicht noch eklatanter, da war man ja nicht psychisch krank oder das war, also Burnout gab es ja dann irgendwo, aber es war ja zum Psychologen zu gehen, war ja auch irgendwie schon was Spezielles. Und heutzutage ist es ganz normal, dass die jungen Leute sagen, ja, wenn es mir nicht gut geht, hole ich mir Hilfe. Das ist hervorragend letztendlich.
Das ist fantastisch.
Na? Und das ist was Gutes. Und deswegen denke ich, es gibt immer so Bewegungen und Gegenbewegungen, weißt du? Und das ist was wiederum positiv ist, ja.
Das finde ich sehr positiv.
Ja.
Was denkst du denn, sollte jede Führungskraft 2025 kennen in diesem Zusammenhang? Also vielleicht schon mal auch diese Statistik mit den Krankenscheinen, dass man das nicht direkt so vielleicht persönlich nimmt oder sofort angefressen ist, wenn mal jemand krank ist, weil man auch auf jeden Fall nach Datenlage von kürzeren Krankheitsausfällen ausgehen darf und dass derjenige das nicht macht, weil er ein Püppchen ist, sondern weil er vielleicht tatsächlich sich ernsthaft um seine Gesundheit Gedanken machen will frühzeitig. Also sowas in der Art. Was würdest du sagen? Was sollten Führungskräfte wissen 2025 über die Generation Z?
Werbung.
Du suchst noch nach leckeren und besonderen Snacks für deine Vorweihnachtszeit? Dann pass jetzt gut auf, denn ich habe da was für dich. Bei Koro bist du nämlich genau richtig, wenn du bewusster schlemmen, kochen oder snacken willst. Egal ob knackige Nüsse, Nussmus, cremige Bio-Nut-Buttercups oder schokoladige Leckereien. Bei Koro findest du alles in bester Qualität, oft vegan und ohne Schnickschnack. Perfekt für gemütliche Winterabende oder als Geschenk für deine Liebsten. Ob gebrannte Mandeln, Bourbon-Vanillepulver, Marzipan-Rohmasse oder, mein Favorit, gebrannte Pistazien Salted Caramel. Die Auswahl ist riesig und immer wieder geschmacklich umwerfend. Hier findest du übrigens auch alles, was du elegant in einen wunderbaren Adventskalender für deine Liebsten selber einfüllen kannst. Schau doch mal vorbei auf koro.com und spar mit dem Code GESUNDHEIT 5% auf deine nächste Bestellung. Dein Winter kann nämlich köstlich werden, versprochen. Alle Details, den Code und den Link findest du wie immer auch in meinen Shownotes. Werbung Ende.
Also die Führungskräfte sollten wissen, dass die Generation Z das Spiegelbild ihrer Erziehung ist zum einen. Vielleicht haben sie ja selber Zettlerkinder, wenn es ältere Führungskräfte sind, ja, und sich dann einfach da auch mal. Zum einen glaube ich, was ich immer gut finde, wenn man mal in die Schuhe des anderen schlüpft, beiderseits, ne? Also die Zettler in die Schuhe der Älteren und die Älteren in die Schuhe der Zettler. Und ich glaube, einfach mal ich empfehle zum Beispiel als Lösung für diese ganzen Probleme, es gibt ja auch einen Generationskonflikt zwischen den Generationen. Also da fühlen sich die Zettler auch total bedroht. Gibt's auch eine Untersuchung, dass man die Generation mehr in den Austausch bringt, dass sie mehr in die Kommunikation gehen. Und ich glaube, Führungskräfte heute sollten dafür Sorge tragen, dass dieser Austausch stattfindet, dass es nicht eine Spaltung gibt zwischen den Generationen, sondern dass die mehr in ein Miteinander kommen. Ja, ich mache beispielsweise so generationsübergreifende Workshops in Unternehmen und da höre ich dann von einem Boomer, naja, wir haben damals, als ich noch jung war, 3 Jahre auf dem Fernseher gespart und die Zettlerin sagt, ich habe das 5. iPhone, so nach dem Motto. Und da siehst du, da prallen halt Welten aufeinander. Ne? Und das muss man auch irgendwie verstehen und das Verständnis kriegst du nur, indem du redest und nicht, indem du dich anschweigst oder indem du einen Konflikt weiter schürst. Gell? Also ich denke, als Führungskraft 2025 sollte man alle Generationen im Blick haben, auch keine vernachlässigen, weil was auch ganz oft passiert, dass gerade unsere Generation, die Mittelalten bis Älteren sozusagen, dass die nämlich vernachlässigt werden in den Unternehmen, weil man sagt, der Fokus ist auf die Z, die sind die Zukunft und die anderen sind so, die machen ja ihren Job, was muss ich mich groß um die kümmern? Ja, also das heißt, dass man auch da quasi, ich sage immer, ohne X geht nichts, also unsere Generation, ja, dass die quasi auch, die ja auch eine große Last stemmen und ihren Dienst, ihre Arbeit machen und dass man das eben auch anerkennt und jetzt nicht nur auf die Jungen fokussiert und vielleicht auch mal Ältere einstellt, ne? Muss ja nicht so sein, dass die dann schon quasi ausgemustert werden. Und als Führungskraft, ein ganz wichtiger Tipp von meiner Seite, sollte ich mich ein Ticken mit Coaching-Techniken auskennen. Also nicht so die alte Schule der Führung, mach mal und die Lemminge laufen alle hinterher, sondern also nicht so diese alte Weisung und Kontrolle, sondern wirklich zu gucken in der Entwicklungsführung, was hat der Mensch für Talente, wo kann der sich hinentwickeln, was kann ich dem für ein kleines Projekt geben, wie kann ich mit Coaching-Fragen den mehr und mehr in die Eigenverantwortung bringen. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Das war früher alles so ein bisschen Coaching. Was ist denn das für ein Gedöns? Ne?
Das war eher Befehl. Ne? Früher machen sie bis zum das und das.
Richtig. Und das ist was ich denke, was man als moderne Führung Kraft, wo man einfach sich gern fortbilden darf, um auch selber, die Techniken können ja einen auch selber was bringen, davon abgesehen. Und es bringt auch nicht nur der Generation Z was, sondern allen Generationen natürlich.
Das finde ich super. Das heißt, ich darf mich verabschieden von diesen klassischen, hierarchischen, ich mache eine Ansage und es wird erledigt bis zum und ich gehe davon aus, derjenige muss das weder verstehen noch gut finden, sondern er macht einfach, weil ich der Chef bin. Von diesem Führungsstil sollten wir uns ganz schnell verabschieden, oder?
Ja, es heißt jetzt nicht, dass es keine Ansage mehr gibt, ne? Weil manchmal, weißt du, das Thema Coaching ist ja so, wenn die Hütte brennt, dann fange ich nicht an, dies zu diskutieren, wer den Schlauch nimmt, welche Qualität das Wasser hat. Da muss ich sagen, nimm den Schlauch und Löschpunkt. Ja? Aber wenn es darum geht, danach zu reflektieren, wie ist der Prozess gelaufen, wer hat welche Aufgabe erfüllt, dann kann man ja das mit den Leuten so ein Recap machen und überlegen, war jeder in seiner Stärke, was können wir das nächste Mal verändern und so weiter. Und natürlich braucht es auch mal eine Ansage, wenn es ganz klare Prozesse gibt, die erfüllt werden können, aber eine Ansage, wo ich trotzdem erkläre, was der Sinn dahinter ist. Junge Menschen wollen, und das ist ganz wichtig, auch Ältere, aber Junge fordern es ein, wollen Sinn erleben im Job. Die wollen verstehen, warum sie tun, was sie tun. Ja, die wollen Sinn erleben und die wollen ganz viel, am liebsten Flexibilität. Also das heißt, Sinn und Flexibilität waren so die ersten zwei wichtigen Attribute und Sicherheit. Ja, vielleicht, weil sie in einer unsicheren Zeit aufwachsen mit Corona, mit der ganzen wirtschaftlichen Situation, Kriege, Krisen und so weiter. Aber Sicherheit ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für die Generation Z. Wenn man die drei Dinge, also psychologische Sicherheit beispielsweise, bieten kann, wenn es eine Möglichkeit der Flexibilisierung im Job gibt, gibt es natürlich nicht immer, das ist klar, aber vielleicht gibt es Möglichkeiten, dann hat man die schon ganz gut gewonnen. Und wenn man dann noch eben das Thema Coaching mit einbringt und überlegt, okay, wie kann ich jemand entwickeln, was hat der für Stärken, wo will der sich hin entwickeln und den Sinn dahinter erklärt, dann bin ich auf einem super Weg.
Okay, also nochmal ein bisschen konkreter, wenn du sagst, so Flexibilität und Sicherheit, das ist auf den ersten Blick, schließt sich das für mich ja fast so ein bisschen aus, aber ich lerne jetzt dazu. Was meinst du mit Flexibilität? Also ist das Homeoffice, hybrides Arbeiten, was gibt's da, was denkst du, hätten die gerne?
Ja, spannenderweise habe ich auch genau das geschrieben, was du gerade gesagt hast, dass ich das für mich auf den ersten Blick auch ausschließe. Ja. Total witzig, ja. Weil ich dachte, hä, wie geht das denn zusammen? Und dann habe ich aber rausgefunden, also mein Soziologe vielmehr hat rausgefunden, dass wenn junge Menschen entscheiden können, wann sie wie arbeiten, beispielsweise mit Homeoffice, mit flexiblen Arbeitszeiten, wenn sie das gestalten können, also Flexibilität im Gestalten sozusagen, das gibt ihnen persönlich Sicherheit. Ja, also es gibt ihnen Sicherheit zu sagen, ich darf das gestalten. Ich bin jetzt nicht der Lemming, der hinterher rennt und irgendwas nur ausführt und nur quasi das Opfer ist, was irgendwas umsetzt sozusagen, sondern ich darf selber mitgestalten.
Ich hätte jetzt gesagt, Sicherheit ist keine Probezeit oder
Nee, nicht zwingend. Nee. Also die wollen schon eine finanzielle Sicherheit auch. Also die steht auch an zweiter Stelle, neben dem Team und neben der Führung und so weiter. Das ist richtig. Aber sie wollen auch eine Sicherheit in dem Sinn, dass sie gestalten dürfen, weil wenn sie so flexibel handeln können, wie sie wollen, gibt ihnen das Sicherheit.
Das verstehe ich. Ah, danke fürs Erklären. Das finde ich ein Augenöffner gerade. Danke sehr. Und es muss also nicht unbedingt, ich mache sowieso unbefristete Verträge, aber ich hätte gedacht, das wäre sehr viel wichtiger. Aber jetzt habe ich verstanden, dass diese Sachen sehr viel wichtiger sind, weil sie Sicherheit geben. Und natürlich sicherlich auch die psychologische Sicherheit, dass man nicht Angst haben muss, dass man jeden Tag gefeuert wird oder Angst haben muss, dass man jeden Tag angeranzt wird. Oder was gibt's noch, was Sicherheit vermitteln kann im Verhalten?
Naja, dass ich eben als Chef, als Chefin mich nahbar zeige. Also es gibt ja immer, früher waren ja die Chefs die haben keine Fehler gemacht. Und die haben auch keine, wenn sie Fehler gemacht haben, haben sie unter den Teppich gekehrt und nicht gezeigt. Alle haben es zwar irgendwie mitgekriegt, aber keiner hat es sehen dürfen, so nach dem Motto.
Das ist im OP immer ganz lustig gewesen, wenn der Chefarzt was hat fallen lassen, dann gab es halt diesen bösen Spruch von steril ist steril, wenn es dem Chef auf den Boden fiel.
Echt, oder?
Ja. Das haben wir natürlich nicht gemacht, aber das ist so, wenn der Chef das gemacht hat, war ja die anderen schuld. Ne?
Genau so. Und das hat sich auch gewandelt, weil wir wissen einfach, dass junge Menschen mehr Führungskräfte suchen, die nahbar sind und die quasi auch Fehler sich zugestehen. Also das heißt, wenn ich einen Fehler mache, zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, weil dann weiß ich, wenn mein Chef oder meine Chefin das zeigt, dass es okay ist, also es kommt natürlich dann auf die Fehlerquote an und wenn du ständig Fehler bei Standardprozessen machst, dann musst du das natürlich auch hinterfragen. Aber wenn man jetzt sagt, wir wollen ein Team, was auch mitdenkt, was über den Tellerrand denkt, was Ideen einbringt, was vielleicht eine Innovation in der Praxis bringt, wie auch immer, ja, so, weil sie coole Ideen haben, dann brauchen die psychologische Sicherheit und dürfen nicht die Angst haben, sie dürfen gar keinen Fehler machen. Und das schafft man eben, indem man selber als Führungskraft auch sich nahbar zeigt und auch mal zeigt, wenn man was falsch macht. Weil man kennt ja den Spruch, Perfektion schafft Aggression, ja. Und das andere ist eben, das andere schafft Nähe und schafft Menschlichkeit. Menschen folgen Menschen und das stimmt halt noch mehr für die Generation Z, die das wirklich einfordert.
Ja. Das finde ich super. Und dich da direkt weiter ausquetschen darf, weil das finde ich jetzt wirklich super spannend. Was ist denn mit diesen typischen Sachen, die gerne gefordert werden? Also 4-Tage-Woche zum Beispiel, Sabbatical und sowas. Was hältst du davon? Also wo siehst du da Nutzen und wo siehst du Nebenwirkungen?
Naja, also ich meine, die 4-Tage-Woche, da habe ich auch eine Fokuskolumne geschrieben, habe ich auch ganz böse Briefe bekommen.
Du Arme.
Naja, weil ich halt auch immer sage, die 4-Tage-Woche ist zum Beispiel nicht nur die Generation Z. Ich glaube, über 80% der Deutschen wollen weniger arbeiten bei gleichem Gehalt.
Ja, so. Würde ich auch gerne. Ich würde auch gerne weniger arbeiten und mehr Geld kriegen. Das kann ich auch gut
natürlich
verstehen.
Natürlich. Ja, aber weißt du,
wer soll das bezahlen?
Ja, genau. Danke für den Einschub, ja. Und ich meine, bei uns steht es jetzt wirtschaftlich eh nicht so gut. Wir schmieren ein bisschen ab als Land. Ja.
Ich hab
und wenn wir dann
weiß auch warum,
sagen,
wenn ich sehe, wie die Leistung um uns rum ist, gerade.
Richtig.
Ne?
Richtig. So, und deswegen ist natürlich die Vier-Tage-Woche so ein bisschen ein Traumbild irgendwo, muss man sagen. Ja, und ich verstehe ja eins noch, also man muss bei der Vier-Tage-Woche, das wird ja auch wie so ein Buzzword durch die Gegend geschleudert, ist es denn eine Vier-Tage-Woche, wo ich quasi 4 Tage arbeite, aber 5 Tage bezahlt bekomme, was natürlich eine extreme Gehaltserhöhung ist, da zahlen wir mehr. Oder ist es eine 4-Tage-Woche, wo ich auch nur 4 Tage arbeite? Oder ist es, also ist es eine Arbeitszeitverdichtung? Was ist es für ein Modell letztlich? Ne? Aber ich muss sagen, bei gleichem Gehalt geht gar nicht, weil das funktioniert nicht. Und bei Teilzeit und das andere 4 Tage arbeiten bei 4 Tage Gehalt ist ein Teilzeitmodell. Also
ja,
gab's
klar.
Auch schon früher.
Genau.
Also es ist jetzt nicht so viel Neues. Aber oftmals wird ja davon geredet, so eine Mischfunktion, das wird ein bisschen reduziert, aber das Gleiche bezahlt sozusagen, ja. Und da muss man halt gucken, wer kann das zahlen? Wie funktioniert es? Und der Punkt ist, da gibt es auch Untersuchungen, dass die Leute dann eben sich relativ schnell an diesen Effekt gewöhnen, ja. Und dann will man wieder mehr. Und wenn eine Arbeit nicht intrinsisch motiviert ist oder gar nicht von innen heraus motiviert ist, ja, dann wird es auf die Dauer schwierig. Dann kommen wir irgendwann auf die 3-Tage-Woche. Und dann ist halt die Frage, also es wurde ja auch gefordert, ja, wenn wir nur 4 Tage und dann 1 Tag Homeoffice machen, dann fahren nicht so viele Autos rum. Aber die Leute, die dann zu Hause sind, die gehen dann mit ihren Autos in irgendwelche Einkaufsmalls und shoppen. Also da gibt es auch Untersuchungen, ja. Und für Frauen ist die 4-Tage-Woche auch immer so eine kritische Geschichte, wenn alle freitags daheim sind, Männer und Frauen, dann was machen Frauen? Mehr Care-Arbeit. Ist so, ja. Also deswegen muss ich sagen, bin ich da etwas skeptisch mit der 4-Tage-Woche. Wenn man es sich als Unternehmen leisten kann, wenn es flexible Arbeit, also ich glaube, was wir brauchen, ist eine Flexibilisierung womöglich, ja, dass man eben nicht diese starren Arbeitszeiten hat, sondern vielleicht auch mal gerade für Frauen oder auch nicht nur für Frauen, sondern auch abends die Möglichkeit hat, noch was zu tun. Und da ist ja das deutsche Arbeitsrecht sehr rigide. Also eine Flexibilisierung würde uns sicherlich gut tun. Ob es jetzt zwingend eine Reduzierung sein muss, das wage ich jetzt mal in Frage zu stellen. Und mit den Sabbaticals und den ganzen Dingen denke ich, ich finde erstmal, da gilt halt für mich eher so die alte Denke, erstmal zeige ich, was ich kann und bringe mich ein und bin motiviert und leiste was. Und wenn ich dann nach einer gewissen Zeit sage, okay, ich möchte jetzt gern mal 3 Monate irgendwo hin, ist es ja, finde ich, total okay. Ja, aber ich finde, ich kann nicht, was ja passiert bei jungen Menschen, die kommen ins Bewerbungsgespräch und sagen, wann kann ich mein Sabbatical nehmen? Ja,
heute Abend.
Ja. Genau. Ja, heute Abend, genau. Kann ich erstmal ein Sabbatical nehmen und schon bezahlt bekommen?
Ach so, nee,
bekommen,
das,
so nach
das
dem
nicht.
Weißt du,
Sabbatical kann ich bezahlt
nee, aber
werden.
Weißt du,
genau. Ich weiß, was
naja,
du meinst.
Genau. Aber weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen, es sind so ein bisschen verschobene Vorstellungen.
Ist das realitätsfremd einfach? Also weil die so behütet aufgewachsen sind, dass sie einfach denken, dass das Geld ich habe gerade überlegt, wie ich sagen soll.
Bei Mama
wo
und
kommt
Papa.
Das denn her? Das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und noch einen Satz zur 4-Tage-Woche. Ich habe überhaupt gar nichts dagegen, wenn du bei mir nur 4 Tage arbeitest und das Geld für 5 Tage kriegst. Aber dann hast du bitte auch die Leistung von 5 Tagen in 4 Tagen erbracht. Und dann muss man sich fragen, wenn man auf einmal die Leistung von 5 Tagen in 4 Tagen erbringen kann, was stimmte denn vorher mit den 4 Tagen nicht? So,
richtig.
Das ist ja dann, kann man unendlich weiterspinnen, weil einfach am Ende des Tages, ich meine, wir haben einen kleinen Betrieb, wenn wir nicht arbeiten, kommt kein Geld rein. Punkt, aus, Ende.
Richtig.
Und es wird halt nicht finanziert vom Staat oder so. Wenn wir keinen Umsatz machen.
Also weißt du, richtig. Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass wir junge Menschen mehr in das unternehmerische Denken auch bringen sollten. Und zwar schon in der Schule. Ich meine, du bist Unternehmerin, ich bin, weißt du, so ein, also jemand, der angestellt ist, denkt da vielleicht auch ganz anders, weil er natürlich weiß, wenn er krank ist, kriegt er sein Gehalt. Wenn ich krank bin, kriege ich nichts. Ja, so. Und ich glaube, und wenn, einfach so dieses Verantwortungsgefühl und dieses unternehmerische Denken so ein bisschen mehr etablieren, auch schon in Schulen. Vielleicht gibt's dann auch mehr Gründungen später, ja. Das sind wir ja in Deutschland auch nicht so gut beieinander. Also insofern glaube ich, das wäre gut, weil dann vielleicht auch junge Menschen nochmal verstehen, ich muss erstmal was erwirtschaften, bevor ich was ausgeben kann.
Ja, genau. Also ich glaube, da fehlt vielleicht tatsächlich dieser sehr einfache Blick, dass wenn ich nicht zum Fluss gehe, um Wasser zu holen, kann ich kein Wasser trinken bei mir zu Hause, weil ich nichts geholt habe. Also es ist ja wirklich eigentlich sehr einfach, aber vielleicht, diese Welt ist ja sehr komplex und kompliziert geworden, fehlt da manchmal so der direkte Zusammenhang. Ist ja sowieso schwierig, finde ich, in der heutigen Zeit mit der heutigen Politik, wo so viele Menschen auch einfach Leistungen beziehen, ohne zu arbeiten, das
richtig,
wirklich auch zu durchschauen. Also es fällt mir ja sogar schwer.
Da habe ich auch mir auch schon ganz viel Feinde gemacht, aber darüber reden wir jetzt nicht.
Ich schätze an dir genau gerade das, dass du so offen sprichst, weil das ist ja gar nicht böse gemeint. Du willst doch niemandem was Böses. Es sind ja Fakten, die du einfach klar darlegst. Nein, und alles andere ist ja schönreden. Ja. Ich habe mich furchtbar aufgeregt, als es hieß, dass in der Schule keine Wettkämpfe mehr stattfinden sollen, weil ja dann immer einer der Verlierer ist. Ja, genau. That's the game.
Ja.
Und ein Verlierer setzt doch voraus, dass es einen Gewinner gibt. Und mal ist der eine der Gewinner und mal ist hoffentlich der andere der Gewinner. Aber so funktioniert das auf diesem Planeten tatsächlich seit Millionen von Jahren. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, dass da jetzt eine Denke reinkommt von wir müssen vor allem beschützen, weil das auf der anderen Seite genau, glaube ich, dazu führt, dass wir gar keinen Stress mehr kennen. Und wenn wir Stress nicht gewohnt sind, dann können wir Stress auch nicht aushalten.
Richtig, ja. Und das ist der Helikopterstart dann, weißt du, die Schule übernimmt schon die Helikopterfunktion der Eltern. Es gibt jetzt keine schlechten Noten mehr und es gibt jetzt keine Gewinner und keine Verlierer mehr, sondern alle sind gleich, ja. Und dann sind wir irgendwo bei einer Einheitspampe dann irgendwann und können es gar nicht mehr unterscheiden.
Und die Menschen sind also, ja auch nicht gleich. Und das ist ja auch toll. Nee. Ich finde das ja toll, dass verschiedene gibt.
Ja, es hat ja jeder
gibt.
Andere Stärken. Das ist ja schön,
und,
genau.
Und lass mal andersrum noch kurz sagen, was triggert denn Stress bei der Generation Z? Wie könnte ich eine innere Kündigung aus Versehen hervorbringen? Also wahrscheinlich.
Also man muss aufpassen, sie sind schnell überlastet, wenn sie überfordert, also sie sind schnell überfordert. Das Problem bei jungen Menschen sind, die haben natürlich fast schon das Thema der Auswahldepression. Ja, es gibt so viele Studiengänge, es gibt so viel Zeug. Also man muss
gucken.
Oh,
das verstehe ich.
Ja, es ist so, weil wenn ich jetzt meine Zeit nehme, da gab es nicht so viele Möglichkeiten. Ne? Und wenn ich jetzt da 12 Kirschmarmeladen stehen habe, welche nehme ich denn dann aus dem Regal? Also man muss, glaube ich, schon die Dinge klar, präzise erklären. Also als Führungskraft ist immer gut, klares Erwartungsmanagement zu haben. Also dass die Leute wissen, was man von ihnen erwartet und zwar ganz genau. Ja. Und das machen viele Führungskräfte falsch leider. Die denken, sie haben es irgendwann mal gesagt, was sie wollen, aber es ist eigentlich nicht so wirklich angekommen. Also die verwechseln dann quasi den Sender mit dem Empfänger, weil sie denken, wenn es der Sender nach seiner Meinung richtig erklärt hat, sollte es passen, aber es kommt halt auf den Empfänger der Botschaft an. Ja. Und da kann man viel kaputt machen.
Ja, klar.
Nicht nur bei Jüngeren, auch bei Älteren natürlich. Ne? Und das heißt wirklich genau klares Erwartungsmanagement. Dann, was ganz wichtig ist für junge Menschen, wo ich sie auch ganz schnell verlieren kann, wenn ich sie einfach links liegen lasse und kein Feedback gebe. Also wenn ich jemanden loswerden will in 3 Wochen, dann setze ihn in den Hasenstall, lass ihn allein vor sich hinwurschteln, gebe kein Feedback und nach 3 Wochen ist er dann sicher weg.
Okay,
also das heißt, junge Menschen hungern ganz extrem nach einer Rückmeldung, nach einem Feedback.
Spannend.
Ja? Und das heißt, am besten ist es so, dass man quasi, wenn ein junger Mensch anfängt zu arbeiten, schon gleich die ersten Wochen so kurzes, können kurze Meetings sein. Es muss jetzt nicht eine Stunde, sondern einfach eine Viertelstunde mal, ne, so in dem, weil sonst hat man ja die Zeit auch nicht als Führungskraft, ja. Und dass man da kurz in Austausch geht, kurz ein Feedback macht und fragt, wie geht's dir, was brauchst du noch von mir? Also so kurze kleine Sessions, ja. Das ist wunderbar. Und dass man zum Beispiel auch, das schätzen junge Menschen auch sehr, sie fragt, wie viel Unterstützung brauchst du am Anfang? Und wenn es zu viel ist, was passieren kann, dass man sagt, okay, das kann ich jetzt nicht leisten, dass man auch das sagt. Aber dann fühlen die sich trotzdem anders abgeholt, als wenn man halt einfach irgendeinen Stiefel macht, sozusagen. Mhm. Ja. Also Feedback ist wichtig, dass sie wissen, wo sie stehen und eben nicht im luftleeren Raum hängen. Das heißt, ein Buddy an die Seite stellen oder Reverse Mentoring, alt und jung. Die Jüngeren lernen von den Älteren die Erfahrungen, die Soft Skills, die Älteren von den Jüngeren. Andere Dinge, ja, vielleicht über Technikaffinität, was auch immer. Und dass man das gut matcht sozusagen, dann könnte es mit der Integration recht gut klappen.
Das klingt sehr gut. Jetzt habe ich aber noch die Bitte, wie kriege ich denn die Generation Z-Mitarbeitenden selbst an die Verantwortung oder in die Verantwortung? Also damit die Zusammenarbeit gelingt, muss ja jeder was reinwerfen.
Richtig, ja.
Also wie verhandle ich so Erwartungen, so Anspruchshaltungserwartungen? Wie verhandle ich das wertschätzend und nehme sie mit in die Verantwortung? Hast du da auch noch einen Tipp für uns?
Naja, also der Tipp ist letztlich, das ist wieder das Thema Coaching, ja, dass ich gucken muss, dass ich jemanden in die Reflexion bringe. Mhm. Also was ich zum Beispiel eine einfache Technik finde, ist die Skalierungsfrage. Machen wir es mal ganz konkret. Mhm. Ja, ich habe jetzt die Zettlerin hat ein kleines Projekt gemacht und kommt strahlend und denkt, er hat es super erfüllt und ich denke aber, oh Gott, ja so. Okay, und jetzt muss ich irgendwie mit dem ins Gespräch kommen. Und dann kann ich sagen, okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 heißt, du hast es top gemacht und 1 heißt, naja, nicht so ganz die Erwartung, wo siehst du dich denn? Und dann sagt er 10. Okay, gut, du siehst dich in der 10. mein Wert auf der Skala von 1 bis 10 ist die 6. So. Das heißt, damit hast du den noch nicht abgewertet. Du hast nicht gesagt, der hat alles scheiße gemacht. Du hast nur einen Skalenwert erstmal abgegeben. So. Dann wird der trotzdem vielleicht ein bisschen die Person irritiert sein, sagen so, und jetzt lass mal gucken, wo genau das Gap ist. Und da geht's halt darum, richtig gut Feedback zu geben. Ja, also nicht nur zu loben, hast du toll gemacht, hast du schlecht gemacht, sondern vielleicht nach einer ganz einfachen Methode, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Ja, was habe ich wahrgenommen? Wie hat's gewirkt? Was wäre mein Wunsch, dass du es anders machst? Da gibt's ja so verschiedene Techniken, ne? Dass ich das ganz klar mache, damit der junge Mensch eben versteht, was will ich, und auch abzugleichen, haben wir ein gemeinsames Verständnis von dem Ziel, ne? Weil wenn jemand sich bei 10 einschätzt und du den aber bei 5 oder 6, dann gibt's da einen Riesengap.
Ja,
ne?
Wollte gerade sagen, was mache ich denn, wenn ich eine 2 denke? Ja. Habe ich dann überhaupt noch eine Chance?
Naja, dann würde ich sagen, pass auf, mir ist es wichtig, dass wir hier, also ich würde das immer alles sehr wertschätzend machen. Ja? Mir ist wichtig, dass wir uns hier offen begegnen. Ich möchte dich quasi auf Augenhöhe mit dir darüber sprechen. Mir ist das und das aufgefallen. Wenn der dann die 10 sagt, sage ich, okay, du wirst jetzt wahrscheinlich schockiert sein, aber ich sehe dich auf einer 2. So, dann würde ich es erstmal setzen lassen. Hast du irgendeine Idee, wieso das so sein könnte?
Ah, okay.
Also ich würde gar nicht anfangen, 1000 Erklärungen, sondern das ist wieder
was
Coaching.
Denkst du?
Weißt du, Coaching bedeutet, was hast denn du jetzt? Und wenn derjenige dann sagt, nee, gar keine, dann sagst du, okay, dann denk trotzdem mal kurz nach. Dann gibst du schnell auf. Weißt du, was wir ganz oft als Führungskräfte tun, wir gehen so schnell selber in die Lösung.
Das stimmt, ja.
Weißt du, weil wir wissen, wie es geht. Ne? Und wichtig ist, den anderen die Möglichkeit zu geben, selber eine Lösung zu entwickeln. Ich habe früher dann meinen Leuten immer gesagt, bevor ihr zu mir kommt, entwickelt 3 Lösungen. Und sagt die mir, das ist eine ganz einfache Idee, 3 Lösungen, 3 Ideen, und dann diskutieren wir darüber, was praktikabel ist sozusagen. Ja? Dass die Leute merken, hey, hier ist Eigenverantwortung gefragt. Die Chefin ist nicht die Mama oder der Chef ist nicht der Papa, sondern ich habe eine Eigenverantwortung für dieses Projekt, für dieses To-Do, und das ist meins. Und wenn ich das merke, es kann natürlich sein, das ist jetzt alles kein Allheilmittel, ne? Wenn ich jetzt wirklich jemanden da sitzen habe, der einfach eine 2 ist oder eine -3 und ich merke, das macht überhaupt keinen Sinn, dann muss ich auch sagen, wenn ich es bis zum gewissen Grad probiert habe, dann ist ganz, ganz wichtig, und das tun auch viele, nicht sich zu trennen.
Ja, verstehe ich.
Weißt du? Also ich denke, diese Technik zu gucken, wie kann man sich in einen guten Austausch bringen, dass man quasi nicht erst merkt, wenn das Kind ins Wasser gefallen ist, sondern regelmäßig Feedback zu betreuen, wo steht der Mensch, was braucht er jetzt, wie kann ich unterstützen oder wen kann ihn unterstützen, und dass es vielleicht zu so einem riesen Gap gar nicht kommt am Anfang, ja, und dann immer wieder ins Feedback gehen, zu reflektieren und versuchen, wirklich mittels dieser Coaching-Techniken die Person in die Eigenverantwortung zu bringen.
Wie oft würdest du das machen am Anfang, wenn ich jetzt jemand ganz frisch eingestellt habe, diese Feedback?
Also ich würde am Anfang empfehlen, erstmal einen Buddy zur Seite zu stellen, damit der so ein bisschen in die Kultur, vielleicht jemand Älteres und jemand Jüngeres noch dazu. Und dann würde ich mal in der ersten Woche auf jeden Fall 2x20 Minuten machen.
Okay.
Ja, neben dem, was vielleicht noch zu erklären ist, wahrscheinlich gibt's ja eh so ein Einführungsding, je nachdem, wie groß dein Unternehmen ist, ja. Und dann würde ich am Ende der ersten Woche nochmal sagen, okay, war das ausreichend, die 2x20 Minuten? Wie können wir das so belassen? Können wir es auf 2x15 Minuten machen? Also wie es halt auch in deinen Takt passt, ne? Ich kann jetzt, wenn du sagst, du hast so viel zu tun, das kriegst du nicht hin, aber ich würde zumindest einmal die Woche ein Gespräch machen. Alles andere, da verlierst du die Person, ja. Es gibt Unternehmen, gibt es Führungskräfte, die machen einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch. Das kannst du halt auch noch gleich lassen.
Das ist eher diffamierend, dann abwertend, ist mein Eindruck. Ja. Wir haben zweimal die Woche Team-Meetings, aber davon sprichst du nicht. Nur um das nochmal deutlich zu machen, du sprichst vom Vier-Augen-Gespräch, ne? Also wirklich Mitarbeiter,
ja,
Chef alleine.
Richtig. Richtig. Und man muss es timeboxen. Ja? Im agilen Arbeiten sagen wir timeboxen, weil wenn du dann dich zusammensetzt und dann losredest, dann ist schnell eine halbe Stunde rum. Sondern ich wirklich zu sagen, pass auf, Viertelstunde, 15 Minuten für die wichtigsten Fragen, die kann man ja auch vorbereiten. Ja? Was hat gut geklappt? Wo brauchst du Unterstützung? Was auch immer, was wünschst du dir noch von mir? Oder keine Ahnung, so 2, 3 Fragen, die kann man ja immer durchgehen, und dann hat man einen super Zyklus und weiß genau, ist der andere on track oder braucht der noch irgendwas von mir?
Finde ich super. Ich finde auch 15 Minuten super. Auch mit der Ansage, machen wir regelmäßig 2x die Woche, dann kann der andere sich auch vorbereiten.
Richtig.
Und dann kann man da wirklich gut drüber sprechen. Okay,
ja.
Vielen Dank. Das hat, finde ich, schon mal sehr, sehr viel auch beleuchtet. Letzte und wichtigste Frage, weil wir ja immer bei Gesundheit sind. Was mache ich denn, wenn einer viele Krankenscheine hat? Das ist ja, ich will ja gar nicht juristisch so tief darauf jetzt einsteigen. Mir geht es jetzt eher um Verständnis, weil das natürlich auch vor allem, wenn es ein kleineres Unternehmen ist, immer große Auswirkungen hat, wenn einer fehlt.
Klar.
Spreche ich es an, spreche ich es nicht an? Hast du da auch noch einen Rat?
Also ich kann sagen, wie ich es mache, ja, und wie ich es empfehlen würde. Und ich, also mein Credo wäre zuerst mal wirklich eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, dass man das Gefühl hat, man kann über Dinge sprechen, die wichtig sind. Ja, so. Und genau, also dass ein Vertrauen da ist. Und wenn dieses Vertrauen da ist und du merkst jetzt nach ein paar Monaten oder wann auch immer, da häufen sich jetzt die Montag-Freitags-Krankmeldungen oder was auch immer, ja, dann würde ich sagen, du pass auf, ich würde ins Gespräch gehen und ich würde es ansprechen, aber ich würde es wertschätzen. Ich würde nicht sagen, du, ne, keine Du-Botschaft, sondern ich nehme wahr, die letzten Wochen, kann ich dich mit irgendwas unterstützen? Gibt es irgendwas, was du mir erzählen möchtest? Gibt es irgendwie auch immer, auch wieder da Coaching-Fragen, ne? Also nicht jetzt den in die Ecke drängen, ne? Das heißt auch nicht, dass es die super Lösung ist, aber wenn es eine vertrauensvolle Beziehung ist, vielleicht gibt es ja wirklich ein Problem, weißt du, was man dann unter Umständen rauskriegt, wo man unterstützen kann. Ja? Und deswegen würde ich es dann ansprechen.
Okay, und wenn derjenige einfach vielleicht viel Sorge hat um die eigene Gesundheit, vielleicht auch zu viel Sorge um die eigene Gesundheit, wie würdest du das ansprechen?
Naja, dann würde ich, wenn er mir das sagt, ja, würde ich vielleicht, also ich, das ist jetzt schwer, das ist jetzt alles hypothetisch. So einen Fall hatte ich jetzt noch nicht, dass mir jemand gesagt hat, ich sorge mich um die Gesundheit. Die Frage ist, ob junge Menschen das sagen würden, ne?
Nee, aber du erkennst ja schon, dass jemand sagt, ja, ich habe hier Angst und nee, ich will lieber sofort zum Arzt oder ich war am Wochenende wieder im Krankenhaus, weil ich ein bisschen Kopfweh oder ein bisschen Rücken oder so hatte. Das hörst du ja schon raus, dass da jemand sehr besorgt ist um sich selber.
Das stimmt. Gut, dann würde ich versuchen zu gucken, also wenn jemand sehr besorgt ist, könnte es ja auch ein Ticken in Richtung Selbstwertthema gehen, ja? So, also dass man Ängste hat irgendwo, dass man unsicher ist. Und ich würde versuchen, diese Person dann erstmal auch als Chef, als Chefin aufzubauen letztendlich, ja? Versuchen, Sicherheit zu geben, versuchen zu zeigen, wo die Stärken sind und versuchen, in Richtung Stärken zu entwickeln. Und wenn es trotzdem sehr auffällig ist, dass ich denke, oh, da ist wirklich eine Angst, würde ich vielleicht auch mal sagen, hast du mal drüber nachgedacht, vielleicht doch mal zum Psychologen zu gehen oder dich mal zu beraten zu lassen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt. Wenn man eine gute Beziehung hat, glaube ich, kann man das sagen. Ja.
Also ich glaube, das ist der Gamechanger, ne? Dass du sagst, erst eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen als Voraussetzung und dann kann ich auch die anderen Sachen ansprechen, ohne dass der andere direkt einen Schreck bekommt oder vielleicht sich auf die Füße getreten fühlt oder so.
Absolut. Ohne Vertrauen geht es nicht, weil dann ist nämlich schwierig, ja.
Ja, okay. Ja. Ganz herzlichen Dank. Also könnte ich jetzt stundenlang mit dir, ich würde auch gerne, vielleicht machen wir noch eine zweite Folge. Susanne, das fand ich wahnsinnig spannend und ich merke da, wo ich jetzt ein bisschen an der Oberfläche kratze, da ist ja noch so viel mehr Wissen und Kompetenz und sprudelt ja praktisch aus dir raus. Also vielen Dank dafür, dass es großartig. wirklich toll.
Danke.
Also jetzt fällt es mir schwer, aber ist ja ehrlicherweise dein Problem. Normalerweise, du weißt es noch nicht, gebe ich meinen Hörerinnen und Hörern immer eine Hausaufgabe. Ha, jetzt eine intelligente Hausaufgabe zu finden, die erstens mit Gesundheit zu tun hat und zweitens mit der Generation Z. Was hättest du denn für uns?
Hausaufgaben.
Okay, also da möchte ich gerne mein Herzensthema platzieren. Und zwar bin ich ja Wirtschaftsmediatorin auch und Konflikte machen ja auch krank, ne? Also wenn ich zu viel Konflikte habe, dann tun die mir Schaden, dann geht's mir damit nicht gut, ne? Also Konflikte kosten viel Arbeitszeit und kosten uns wirklich auch psychische Gesundheit. Und deswegen würde ich empfehlen, jeder der Zuhörer sollte, ich nenne das immer in die Mokassins des anderen schlüpfen, ja? Jeder der Zuhörer sollte mal, wenn er jetzt wieder im Job ist morgen, die nächsten 7 Tage versuchen, ganz bewusst vielleicht, ja, sich das vornehmen, ich schlüpfe mal in die Schuhe des anderen und versuche eine positive, offene Haltung einzunehmen und bin freundlich und zugewandt und versuche eben nicht die Schublade zuzumachen, der ist immer so, der wird immer so sein, sondern ich versuche wirklich in die Schuhe des anderen zu gehen und zu überlegen, was sind die Gründe, was sind die Bedürfnisse, welches Bedürfnis hat der andere gerade? Vielleicht diese eine Frage, die ist schon sehr, sehr hilfreich in der Mediation, ne? Und wenn man das macht, glaube ich, könnte schon die Beziehung sich verbessern.
Und das heißt, weil es eine Hausaufgabe ist, ich schreibe jeden Abend auf diesen einen Gedanken, den ich da hatte, in den Mokassins des anderen und vielleicht auch eine mögliche Antwort. Das finde ich super. Das sind ja nur 7 Fragen, 7 Antworten, also 7 Tage lang. Und dann bin ich gespannt, ob sich vielleicht schon was verändert. Also ich mache das auf jeden Fall direkt morgen. Ich finde das super spannend. Und tatsächlich habe ich jetzt in dieser Folge schon wahnsinnig viel gelernt. Also das mit der Sicherheit zum Beispiel und der Flexibilität, dass es eins ist und sich nicht ausschließt und sowas. Das bringt mich schon deutlich nach vorne. Jetzt kann ich es auch viel besser verstehen und finde das sogar gut. Also was du gesagt hast, wir können ganz viel lernen auch davon. Das finde ich super. Also, liebe Susanne, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei mir warst. Liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt doch mal unbedingt. Ich weiß, ich bin hier ein bisschen weg von diesem klassischen Gesundheitsthema. Jetzt haben wir heute nicht über die Kniescheibe gesprochen. Ich finde, wir haben über was viel Wichtigeres gesprochen, nämlich unsere Generation Z, die wir brauchen, die wir lieben. Und ich habe ja auch selber Kinder und ich habe auch Mitarbeiter aus der Generation Z. Ich habe übrigens ganz tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo ich ganz viel lerne. Und du hast mir jetzt nochmal systematisch viel mehr erklärt. Also ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt ganz viel mitnehmen können, so wie ich. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, das finde ich total spannend. Und auch wenn ihr mehr von Susanne wissen wollt und wie ihr sie findet, findet ihr alles in den Shownotes. Susanne, wenn man jetzt konkret dir arbeiten will oder dich buchen will oder eine Frage hat, wie kann man dich am besten erreichen?
Ganz einfach über meine E-Mail-Adresse change@susannenickel.com. Einfach eine Mail schreiben und ich antworte in der Regel entweder meine Assistentin oder ich antworten darauf.
Perfekt. Genau. Und hast du auch einen Insta-Account oder?
Genau, was ich mich natürlich total freuen würde, wenn wir uns quasi befreunden auf Instagram oder auf LinkedIn mit deinen Zuhörern und Zuhörerinnen. Das wäre natürlich auch schön, wenn wir uns gegenseitig folgen.
Packe ich alles in die Shownotes, wie ihr Susanne bekommt. Hast du noch eine Herzensbotschaft für uns am Schluss?
Die Herzensbotschaft am Schluss. Okay, also was mir wirklich wichtig ist, ist, dass wir den Generationskonflikt mindern und dass wir wirklich versuchen, miteinander, auf ein Miteinander mehr zu gehen. Und es kann nur funktionieren, indem wir, und das war das, was ich vorher auch gesagt habe, eben nicht nur wie in der Mediation, dass wir nicht mal auf die Zahlen, Daten, Fakten schauen, sondern dass wir immer gucken, was treibt jemand an? Was sind die Bedürfnisse? Was sind die Wünsche? Was sind die Interessen? Da gibt's nämlich eine Vereinigung, eine Verbindung. Es gibt nie die Verbindung über die Zahlen, Daten, Fakten. Da gibt's immer den Streit. Und mein Herzenswunsch ist, dass wir mehr diesen mediativen Gedanken in die Welt bringen, weil da gibt's mehr Miteinander. Dann darf's auch unterschiedliche Meinungen geben. Ich finde, es ist wichtig, Debatten zu führen. Ja, es ist wichtig, Dinge auszusprechen, aber respektvoll und trotzdem zu gucken, okay, wie können wir es dann wieder verbinden am Ende?
Also das finde ich großartig gesagt und das beinhaltet so viel mehr Gesundheit als den meisten vielleicht auf den ersten Blick bewusst ist, weil unser Umfeld und auch das wir reinlassen in unseren Körper, das ist nicht nur, ob wir Transfette oder gesunde Nährstoffe reinlassen, sondern auch das, was in unserem Umfeld passiert, gedanklich. Wer mit uns zu tun hat, wer mit uns spricht, wie derjenige mit uns spricht, mit wem wir arbeiten, mit wem wir umgehen, das hat so viel mehr mit Gesundheit zu tun, als wir in der heutigen Schulmedizin noch bereit sind wahrzunehmen. Aber es kommt niemand in meine Sprechstunde, der privat und beruflich auf allen Ebenen total glücklich ist. Gibt's nicht. Oder er kommt zum Kaffee trinken. Aber tatsächlich hat das einen extremen Einfluss, unser Umfeld. Und insofern liebe ich das, was du gesagt hast, dass deine Mission und deine Passion ist, dass wirklich hier Verständnis füreinander und für das Miteinander passieren darf. Das finde ich großartig. Ich wollte gerade sagen, da fehlen mir die Worte. Ich danke dir für diese wunderbare Podcast-Aufnahme. Jetzt sind wir schon bei einer Stunde. Also herzlich gerne lade ich dich auf eine weitere Folge ein. Liebe Susanne, ganz lieben Dank, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Kompetenz, für dein Ohr und für all die klugen Dinge, die du uns heute gesagt hast. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vergesst nicht, euch mit Susanne zu connecten. Alles, was ihr braucht dafür, schreibe ich euch heute in die Shownotes.
Liebe Cordelia, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Dankeschön. Es war mir eine große Freude, mit dir zu plaudern. Du hast tolle Fragen gestellt und es war sehr angenehm. Danke.
Du hast vor allem ganz tolle Antworten gegeben. Also, sei bewusst, sei mindful, sei verständnisvoll und steck mal deine Füße in die Mokassins des anderen. Wenigstens eine Woche lang. Ich freue mich auf dich nächste Woche Mittwoch. Deine Cordelia
und deine Susanne.
Ciao.
Tschüss.